Beethoven Behind the Music. Ein Podcast, der den Emotionen eines Künstlers auf der Spur ist, auf deren Grundlage so berühmte Musik entstanden ist, wie das Thema zu Freude schöner Götterfunken, die Mondscheinsonate oder Für Elise. Was muss das für ein Lärm gewesen sein in dieser kompletten akustischen Finsternis, in der er gelebt hat? Wenn kein Ton durchdringt durch diese verstopften Ohren, dafür ständig dieses Zischen da ist, das Pfeifen, diese Innengeräusche, das Rauschen und mittendrin die permanente Musik, dieses Denken in Klängen. Egal, was wir auch hören von seiner Musik heute, ab einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens hat er das nie mehr so gehört. Zuerst waren es die hohen Frequenzen, die verschwanden, die Geigen, die hohen Töne der Holzbläser. Und nach wurde das immer dumpfer, bis er dann gar nichts mehr gehört hat. Es gibt einen Zeitpunkt, von dem aus sich das alles erschließen lässt, diese Entwicklung von Beethovens Emotionen, wie sie sich in seiner Musik spiegeln. Aber bevor wir das tun, bevor wir da einsteigen, möchte ich gerne ein paar Sachen gegenüberstellen, die uns zeigen, was für eine unendliche Spannweite Beethoven in seiner Musik an Ausdruck hinterlassen hat. Für sehr viele Menschen wird sich der Name Beethoven natürlich untrennbar verknüpfen mit der Melodie aus der 9. Sinfonie, die ja weltweit vielleicht zu der berühmtesten Melodie geworden ist, die man sich überhaupt denken kann. Und was natürlich Beethoven sofort hervorruft an Assoziationen, ist das hier. Und auch Beethoven hat schon gewusst, dass wenn man wunderschöne Einfälle hat, kann man sie ruhig gleich zweimal hintereinander spielen. Für Elise, ganz klar. Weltberühmt in den Hitlisten der Top 100 kommt es ganz oft auf dem allerersten Platz vor, wenn es um bekannte Musikstücke geht. Und schon hat sich das nächste dieser Wunderstücke eingeschlichen. Die Mondscheinsonate, der erste Satz, geschrieben als eine Liebeserklärung. Beethoven war 31, kurz vor dem Wendepunkt in seinem Leben, von dem noch die Rede sein wird. Eine Liebeserklärung, der man vielleicht ein bisschen anhört, was sich in Beethovens Leben erweisen wird, wenn es um das Thema Liebe, Beziehungen zu Frauen geht, dass es nämlich unerfüllt bleibt, dass immer irgendetwas zwischen ihm und der Erfüllung seiner Wünsche steht. Oft Standesunterschiede. Vielleicht genauso oft sein doch sehr unstetes Wesen und die Tatsache, dass er mit Sicherheit kein einfacher Zeitgenosse war. Und weil wir wissen, wie grob er mit anderen Menschen umgehen konnte, ist es auch umso herausragender, wenn wir hören, was für Zartheit er imstande war, durch Musik zu erzählen und wie sich bestimmte Motive, bestimmte harmonische Verbindungen und bestimmte Erfindungen durch sein ganzes Leben entwickelt haben und immer wieder aufgetaucht sind. Ich möchte das an einer kleinen Collage zeigen, die ich zusammengebaut habe. Wir hören jetzt am Anfang einen Ausschnitt aus der Missa Solemnis, einem Werk aus der letzten Phase von Beethovens Leben. Dann unmittelbar fließend hinein geht es mit Klavier weiter. Das sind Klänge aus einer Sonate, die er geschrieben hat, ungefähr 6 Jahre vor dieser Missa Solemnis. Aus dem langsamen Satz hören wir eine Passage und man wird wunderbar erkennen können, wie die Harmonik und die Melodik fast identisch sind. Das, was vorher die Geige spielt, hat jetzt die Melodie des Klaviers parat. Und dann direkt angebaut eine Einleitung aus seiner einzigen Oper, aus dem Fidelio. Da ist es ein Quartett, in dem 4 Personen über ihre eigenen Empfindungen sinnieren, unabhängig jeweils vom Gedankengang des anderen und jeder für sich von einer Welt träumt, die er gerne für sich als die sehen würde, in der er lebt. Man möchte gar nicht aufhören, zuzuhören. Die Harmoniefolge könnte ebenso gut die sein einer Ballade von Elton John. Würde genau so funktionieren. Es ist zeitlos. Wie überhaupt vieles von dem, was Beethoven geschrieben hat, die Zeiten ja deswegen überdauert hat, weil die Musik in ihrem Ausdruck so viel mit dem Menschsein zu tun hat, mit dem, wie wir unsere alltäglichen Gefühle auch tatsächlich haben, von Verliebtsein bis zu Wut, von Freude bis zu Trauer. Und ein krasses Beispiel für diese Zeitlosigkeit möchte ich jetzt vorstellen. Es ist eine Passage aus seinem Streichquartett, das bekannt geworden ist unter dem Begriff »Die große Fuge«. Ein ganz spätes Werk. Das, was wir jetzt gleich hören werden, ist so modern, dass man fast nicht spüren wird, wie ich eine Passage eingebaut habe, eines Streichquartetts von Dmitri Schostakowitsch, einem Komponisten des 20. Jahrhunderts, einem der berühmten Sinfoniker übrigens, die dieses Jahrhundert hervorgebracht hat, wenn nicht vielleicht der berühmteste. Hören wir Beethovens Musik, einen Übergang hinein in die Musik von Dmitri Schostakowitsch und noch spannender, weil fast unspürbar ist der Weg wieder zurück, wenn aus Schostakowitsch wieder Beethoven wird. Viel Spaß und nicht erschrecken. Und immer so weiter. Es gibt einen Moment, wo man, wenn es wieder zurückgeht vom Schostakowitsch zum Beethoven, glaubt, das erkannt zu haben. Und dann ist man irritiert, nicht wahr? Weil man sagt, nee, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Wir werden uns noch damit beschäftigen, wie die Menschen damals auf diese Musik reagiert haben. Das erste Mal erschreckt, im wahrsten Sinne des Wortes, hat Beethoven seine Hörer mit diesen Klängen hier. Das war einfach unerhört im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat alle Regeln gebrochen, er hat verminderte Akkorde hingeschrieben, die sich nicht auflösen und hat dann auf einem dissonanten Akkord, das ist eine F-Dur-Harmonie mit einer großen Septim drin, für die, denen das Spaß macht, das so erklärt zu kriegen. Diese Harmonie hat er da hingepackt und hat überhaupt nicht aufgehört, auf ihr rumzureiten. So was hat nicht zu sein. Und er hat es getan. Ein Moment, von dem Joseph Haydn, als er es gehört hat, gesagt hat, von diesem Moment an wird in der Musik nie wieder etwas so sein, wie es einmal war. Und er sollte Recht behalten. Schauen wir noch einen Moment auf dieses Stück. Das ist die dritte Sinfonie von Beethoven, die Eroica, eine Passage aus dem ersten Satz. Er hat sozusagen das zum Programm erklärt, dass er dort anfangen möchte, wo andere aufhören. Indem er gleich zu Beginn eine Regel gebrochen hat, er fängt nämlich die Sinfonie mit zwei Akkorden an, die genauso gut auch Schlussakkorde sein können und es dann auch werden. So fängt's an und so hört's auf. Oder doch eher umgekehrt, erst das hier und dann das. Man kann es nicht wirklich unterscheiden und man soll es auch nicht unterscheiden. Üblich war es zu dieser Zeit, dass Sinfonien mit einer Art Einleitung losgehen, mit einer Introduktion, die thematisches Material vorstellt oder einfach nur eine Atmosphäre schafft. In aller Regel ist das erstmal eine ruhige, langsame Musik gewesen. Und Beethoven stellt sich hin und sagt so, ihr Lieben, das hier sind eure Schlussakkorde und hier fange ich an, meine Musik zu entwickeln. Aber es ist mehr als nur ein Paradigmenwechsel in der Musik generell. Es ist eben auch genau der Moment in Beethovens Leben, wo aus seiner persönlichen Situation des weniger und weniger Hörenkönnens der Moment eintritt, wo die Hoffnung, dass das Ganze sich beheben ließe und es wieder dazu führt, dass sein Gehörleiden geheilt wird, schwindet und der Moment eintritt, von dem er sagt, okay, ich habe es verstanden, das wird nicht mehr besser, ab sofort muss ich anders denken für meine Zukunft. Eine Zukunft, in der er sich selbst ja mindestens genauso sehr als Star der Konzertbühne, als Pianisten gesehen hat, denn als Komponisten. Wir werden diesen Moment in seinem Leben genau unter die Lupe nehmen, wenn wir uns mit seinem Heiligenstädter Testament befassen. Ein Dokument, was er verfasst hat im Alter von 32 Jahren, also genau zu der Zeit, als eben jene Eroica entstanden ist, die die Musikwelt verändert hat, so wie die Erkenntnis der unheilbaren Erkrankung seiner Ohren sein Leben verändert hat. Bevor wir uns in den weiteren Folgen dieses Podcasts dann mit Beethovens ganz eigenen Gefühlen beschäftigen werden, wollen wir auf eine Phase seines Lebens aber jetzt schon einen kleinen Ausblick vornehmen. Wenn wir den Emotionen eines Menschen auf die Spur kommen wollen, dann ist natürlich der Blick in die Kindheit und die Erlebnisse in dieser Zeit ein ganz unausweichlich wichtiger Punkt. Also schauen wir einfach mal auf die Familie, in der Beethoven aufgewachsen ist. Seine Mutter, Maria Magdalena, war mit Beethovens Vater bereits in zweiter Ehe verheiratet. Ihr erster Mann starb, als sie 18 war. Und geheiratet hatte sie den bereits im Alter von 16. Bei Beethovens Geburt war sie 24, hatte allerdings anderthalb Jahre vorher schon ein Baby zur Welt gebracht, auch einen Ludwig, der noch Ludwig Maria hieß, der schon im Alter von 6 Tagen wieder gestorben ist. Nach Beethoven selbst kamen dann 2 Brüder zur Welt, die beide das Erwachsenenalter erlebt haben. Der Erstgeborene von den beiden starb allerdings auch bereits im Alter von 41. Der andere wurde 72. Dieser Nikolaus Johann van Beethoven ist gestorben im Januar 1848. Das heißt, der hätte noch Wegbereiter sein können, dessen, was dann dazu geführt hat, dass der Karl Marx sein kommunistisches Manifest veröffentlicht hat. Kleiner Spaß am Rande, hat er natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, er ist im Laufe seines Lebens irgendwann geadelt worden, was dazu geführt hat, dass er, als er Ludwig geschrieben hat, mit dem Hinweis Johann von Beethoven, Gutsbesitzer, zur Antwort vom Ludwig bekommen hat, Ludwig van Beethoven, Hirnbesitzer. Als Beethoven 8 war, bekam er eine Schwester, die 6 Tage gelebt hat. Und als er 11 war, fand die Geburt eines weiteren Bruders statt. Der hat immerhin 2,5 Jahre gelebt. Und wiederum eine Schwester wurde geboren, als er 15 war. Die starb mit 1,5 Jahren. Und das ein halbes Jahr nach dem Tod der Mutter, die da gerade mal selber 41 Jahre alt war. Beethoven hat also in den ersten 16 Lebensjahren den Tod von 3 Geschwistern und seiner Mutter zu verarbeiten gehabt. Einer Mutter, zu der er ein sehr warmes und herzliches Verhältnis gehabt hat. Im Gegensatz zu seinem Vater, aber da kommen wir dann ein bisschen später drauf. Von den beiden Brüdern, die die Kindheit überlebt haben, starb der Ältere, als Beethoven 45 Jahre alt war, nachdem sein Vater ziemlich genau an Beethovens 22. Geburtstag schon gestorben war. Bis auf einen 6 Jahre jüngeren Bruder überlebte er also 4 Geschwister und beide Eltern. Wenn das nicht eine Auseinandersetzung mit dem Tod für einen jungen Menschen bedeutet. Das hat unausweichlich Spuren im Leben hinterlassen. Zumal das für ihn ja schon begann, als er selber noch ein Kind war, mit 8 Jahren. Übrigens das Alter, in dem er seinen ersten öffentlichen Auftritt am Klavier hatte, den sein Vater herbeigezaubert hat. Dieser Vater. Schauen wir mal auf den. Der wollte den Ludwig, der durchaus begabt war, als schon als kleines Kind am Klavier, als einen zweiten Mozart präsentieren. Mozart war zu dieser Zeit 22 und bereits ein Star in der Musikwelt. Mit diesem Stück, immerhin seiner 31. Sinfonie bereits, wollte Mozart in Paris reüssieren, so er hin aufgebrochen war, um sich in dieser damaligen Metropole Nummer 1 der Musikwelt zu präsentieren. Man muss an dieser Stelle aber betrachten, wie die Ausgangslage unterschiedlich war bei den Mozarts und bei den Beethovens. Der Vater von Wolfgang Amadeus Mozart, Leopold Mozart, war selber Geiger und Kammerdiener, beides gleichzeitig, man stellt sich das mal vor, Geige gespielt und gleichzeitig dabei geholfen, wie er seinen Herrn beim Ankleiden geholfen hat, der aber immerhin später Vizekapellmeister in Salzburg geworden ist, also durchaus eine leitende Funktion innerhalb der Musik innehatte. Wurde dann sogar Hof- und Kammerkomponist und hat immerhin 48 Sinfonien komponiert und darüber hinaus verschiedene andere Sachen, Kammermusik und so weiter. Entscheidend ist aber auch eine Violinschule, die er geschrieben hat, die bis heute für das Studium der Musik der damaligen Zeit einen sehr wichtigen Stellenwert einnimmt. Also durchaus eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die großen Einfluss nehmen konnte auf bestimmte Abläufe im Rahmen der Musik. Und wir dürfen davon ausgehen, dass seine Motivation für die Unterstützung seines Sohnes tatsächlich darin lag, seinen Sohn zu fördern und dessen Talente sichtbar zu machen. Mit allem, was dabei auch an eigener Eitelkeit bedient wurde, kann man aber davon ausgehen, dass er zwar streng war, aber dass er doch eben im Sinne seines Sohnes gehandelt hat. Bei den Beethovens sah das alles ein bisschen anders aus. Ludwigs Vater, Johann van Beethoven, war Sänger bei der Kurfürstlichen Hofkapelle in Bonn und hat gleichzeitig noch als Gesangs- und Klavierlehrer gearbeitet. Und seine Karrierebemühungen sind gescheitert, ziemlich wahrscheinlich auch am Alkohol, wenn nicht auch am Talent. Sein beruflicher Hintergrund gab ihm keinen Zugang zu adligen Kreisen, anders als das bei den Mozarts der Fall war. Und das war für eine Karriere zu der Zeit natürlich ein unglaublich wichtiger Punkt. Außerdem wissen wir, dass Ludwigs Vater ihn ziemlich brutal getrimmt haben dürfte. Man weiß, dass der, wenn er nachts besoffen nach Hause gekommen ist, um 4 oder was, seinen Sohn aus dem Bett gezerrt hat, damit der üben muss. Und dass es dabei durchaus auch zu Prügeln gekommen ist, gilt als verbürgt. Wir können also davon ausgehen, dass ein prägendes Gefühl für Beethovens Kindheit das der Angst war. Dass der Angst vor dem Tod, vor dem Sterben seiner Geschwister und natürlich vor der Macht, die sein Vater ausgeübt hat. Außerdem wissen wir heutzutage natürlich erforschterweise, was es bedeutet, im Umfeld von Alkoholikern aufzuwachsen. Dass Beethoven selber später getrunken hat, dürfte nicht zuletzt damit zu tun gehabt haben, wie er den Alkoholismus seines Vaters verarbeitet hat. Beethovens letzte Worte auf dem Sterbebett sind verbürgterweise gewesen: Schade, zu spät. Und das bezog sich auf eine Lieferung einer Kiste von seinem Lieblingswein, von der er wusste, dass er sie nicht mehr erleben wird. Was für den Moment bleibt, ist ein kleiner Ausblick. Die Folgen dieses Podcasts werden in lockeren Abständen erscheinen im Laufe des Jahres 2020, immer zu Daten, die irgendetwas mit Stationen in Beethovens Leben zu tun haben. Und sie werden sich widmen der Gefühlswelt von Ludwig van Beethoven und der Ablesbarkeit dieser Gefühle in seiner Musik. Ich freue mich sehr, dass von Zeit zu Zeit Gäste mit in dem Podcast dabei sein werden. Das sind zum einen Teil natürlich Musiker, die aus ihrem Erleben von Beethovens Musik erzählen werden. Und auf der anderen Seite geht es aber dabei auch um medizinische Aspekte dessen, was Beethovens Leben damals geprägt und so stark beeinflusst hat. Die nächste Folge dieser Podcast-Reihe wird sich zuerst damit beschäftigen, in was für eine Zeit Beethoven vor 250 Jahren hineingeboren wurde und wie das natürlich auch sein Musizieren, seine Entwicklung als Musiker und als Mensch beeinflusst und geprägt hat. Und jetzt zum Schluss dieser Folge noch eine kleine Frage. Betrachten Sie es ruhig als ein Quiz, auch wenn wir noch nicht geplant haben, dass es dafür Gewinner und Preise gibt. Aber wenn Sie erkennen, in unserem Jingle am Anfang des Podcasts, was das für ein Schrei ist, der da eingearbeitet ist zwischen dem Beginn der 5. Sinfonie und das Ende der 9. Sinfonie. Wenn Sie herausfinden oder wissen oder erkennen, was das für ein Schrei ist, der da drin stattfindet, dann schreiben Sie uns das doch und wir lassen uns was einfallen, was wir mit denen, die es richtig beantwortet haben, dann Schönes anstellen. Dass dieser Schrei da ist und warum, dazu gibt es natürlich dann irgendwann auch nur eine kleine Geschichte. Senden können Sie Ihre Antwort genauso wie Ihre Anmerkungen zu diesem Podcast an die E-Mail-Adresse beethoven@stefanmalzew.de. Die Musikausschnitte in diesem Podcast wurden gespielt vom Emerson Quartett, von den Berliner und Wiener Philharmonikern der Staatskapelle Berlin, dem Züricher Kammerorchester. Die Dirigenten waren Herbert von Karajan, Simon Rattle, Leonard Bernstein, Daniel Barenboim und Howard Griffiths und die Pianisten Igor Levit, Murray Peraya und Alfred Brendel waren mit dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Stefan Malzew. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit mit viel guter Musik und freue mich auf unsere nächste Begegnung bei dieser Podcast-Reihe.